Guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt letzte Nacht etwas besser geschlafen als ich und könnt euch jetzt so ein bisschen konzentrieren auf die Predigt. Das Thema wird nicht ganz einfach sein. Es geht um das Kreuz. Ich lese den Predigtext aus 1. Korinther 1, 18 bis 24. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden oder die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen Christus den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Vielleicht ein kurzer Hinweis am Anfang. Ich würde sagen, Juden würden heute für religiöse Menschen stehen und Griechen für Leute, die mehr so intellektuell geprägt sind, die vom Verstand her so alles begründen wollen. Das Kreuz steht in der Mitte dieses Textes und auch unserer Predigt heute. Und es findet sich fast in jeder Gemeinde, in irgendeiner Gestalt. Bei uns hier am Altar, wir haben jetzt keinen Kirchturm mit einem Kreuz. In den meisten anderen Kirchen gibt es das auf dem Kirchturm, von weit her zu erkennen. Das ist zum Symbol der christlichen Gemeinde schlechthin geworden. Eigentlich paradox, denn das Kreuz war ja das grausamste Marterwerkzeug der römischen Justiz damals zur Zeit Jesu. Das Kreuz ist die unverzichtbare Mitte unseres Glaubens, weil darin sich der Heilsplan Gottes erfüllte. Durch das Kreuz erlangen wir die Vergebung unserer Schuld vor Gott und werden mit ihm versöhnt. Gleichzeitig ist das Kreuz aber nicht das Zeichen eines Scheiterns von Jesus. Jesus ist ja nicht am Kreuz geblieben. Gott hat ihn auferweckt und uns dadurch die Hoffnung eines ewigen Lebens in seiner Gegenwart geschenkt. Die Geschichte mit Jesus ist nicht am Kreuz zu Ende gegangen. Die Botschaft vom Kreuz ist ein Ausdruck von Gottes Liebe und seinem gnädigen Handeln an uns. Und deshalb nennt man sie Evangelium. Frohe Botschaft, gute Nachricht. Und trotzdem war diese Botschaft von Anfang an und ist bis heute noch heftig umstritten. Das hat Paulus schon damals auf seinen Missionsreisen erfahren müssen und hat das auch in diesem Text aufgeschrieben. Es heißt hier in dem Text, vielleicht die erste Folie, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Und dann die zweite noch, am Ende vom Text, lesen wir, die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Torheit bedeutet so viel wie Dummheit, Mangel an Verstand. So haben viele damals die Verkündigung von Paulus beurteilt oder angesehen. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass ein Mann, der wie ein übler Verbrecher am Kreuz stirbt, zur Ursache zum Leben für viele Menschen wird, die an ihn glauben. Paulus predigte auf seinen Missionsreisen damals vor zwei sehr unterschiedlich geprägten Gruppen. Auf der einen Seite waren es die Juden, das waren fromme Leute, sie hatten die Heiligen Schriften. Gott hatte sich ihnen auf vielfache Weise offenbart. Und die andere Gruppe der Zuhörer waren Menschen, die durch die griechische Philosophie, durch die griechische Kultur geprägt war. Das war damals die vorherrschende Kultur im ganzen Mittelmeerraum. Das waren sozusagen die intellektuellen Typen. Sie suchten durch Weisheit und Erkenntnis die Geheimnisse des Lebens zu ergründen. Bei beiden Gruppen stieß die Botschaft vom Kreuz auf heftigen Widerstand. Die einen ärgerten sich darüber und die anderen hielten sie für eine Torheit. Und das kann man sehr gut nachvollziehen bei den beiden, warum es so war. Die Todesstrafe am Kreuz wurde damals von den Römern bei den schlimmsten Verbrechen vollstreckt. Und auch an Menschen, die es wagten, sich gegen die römische Herrschaft zu rebellieren. Da sollte ein Exempel statuiert werden, sollte abschreckend wirken. Für die Juden war es unvorstellbar, dass Gott den Messias, auf den sie schon so lange warteten, diesem schmachvollen Tod ausliefern würde. Sie hatten eine ganz andere Vorstellung vom Messias, auch und nicht zuletzt aus den Worten der Heiligen Schrift, durch Worte der Propheten. Ihr Bild vom Messias war das von einem siegreichen König, der, nachdem er die Feinde Israels besiegt hatte, ein Reich des Friedens aufrichten würde mit Jerusalem als Hauptstadt und den Tempel als Mittelpunkt. Und sie hatten die Vorstellung, so wie es zum Beispiel im Jesaja zu lesen ist, dass alle Völker nach Israel, nach Jerusalem pilgern würden und dort Weisung von Gott empfangen. Also ein goldenes Zeitalter, das mit dem Messias und seinem Reich beginnen würde. Ein Messias, der am Kreuz einsam und elend starb, passte überhaupt nicht zu dieser Vorstellung. Das war für die Juden ein Ärgernis, ein Stolperstein. Für die intellektuell geprägten Griechen war die Botschaft vom Kreuz eine Torheit. Ihre Philosophen hatten eine eindrucksvolle religiöse Lehre, eine Mythologie mit sehr vielen Göttern erschaffen. Jeder von diesen Göttern hatte ein bestimmtes Zuständigkeitsgebiet. Wenn ich also etwas brauchte, dann bin ich zu dem entsprechenden Gott gegangen, konnte zu ihm beten und ihm Opfer darbringen und hoffte, das zu bekommen, wofür ich gebetet habe. Dieses Denken war tief verankert bei den Griechen. Ihre Götter könnten zwar manchmal etwas sonderbar sich verhalten und launig sein, aber sie hatten sich mit diesen Göttern arrangiert. Und jetzt kommt jemand und verkündigt ihnen, dass dieses reiche religiöse Erbe eigentlich nichts nützt. Dass es nur einen einzigen Gott gibt, der keine Opfer verlangt, sondern der sein Leben hingibt für die Menschen. Als Paulus zum ersten Mal nach Athen ging und dort anfing zu predigen, stritten die griechischen Philosophen mit ihm und fragten verächtlich, was will dieser Schwätzer? In ihren Augen war seine Botschaft dummes Geschwätz. Welche Folgerung zieht nun Paulus aus dieser Ablehnung seiner Botschaft am Kreuz? Sagt er etwa, wir müssen unsere Verkündigung den Menschen schmackhafter machen, um sie nicht vor den Kopf zu stoßen? Das ist eine Tendenz, die wir heute oft erleben in den Gemeinden, dass man es vermeidet, vom Kreuz zu reden, um Menschen nicht vor den Kopf zu stoßen. Also wenn die Juden Zeichen fordern, dann kann man ihnen doch von den vielen Wundern, die Jesus vollbracht hat, erzählen. Und damit beweisen, dass Gott hinter ihm stand. Ist doch ganz eindrucksvoll für sie. Und wenn die Griechen nach Weisheit fragen, dann gibt es doch in der Lehre von Jesus so viel Weisheit und Tiefe, die alles übertrifft, was die griechischen Philosophen gelehrt haben. Und auf diese Weise könnte man doch viele Menschen, Juden wie auch Griechen, für den Glauben gewinnen. Aber Paulus weigert sich, seiner Botschaft diesen Stachel, das Kreuz, zu nehmen. Er bleibt dabei. Wir aber verkündigen Jesus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Der Widerspruch gegen die Botschaft vom Kreuz begegnet uns heute auch überall. bei religiösen Menschen, etwa bei Juden und Muslime. Für die Muslime ist Jesus ein großer Prophet und sie sagen, es kann nicht sein, dass Gott ihn am Kreuz sterben lässt. Und dieser Widerstand begegnet uns auch bei Intellektuellen, die ihre Vernunft als Maßstab für alles setzen. In einem Punkt hat sich aber die Lage gegenüber der Zeit der Apostel geändert. Die Auflehnung gegen die Botschaft vom Kreuz hat in viele Kirchen und Gemeinden inzwischen Eingang gefunden. Was früher Konsens unter Christen war, nämlich dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, ist heute heftig umstritten. Und der Streit dreht sich um die Frage, warum musste Jesus sterben? Etwa nur, weil er die führenden Männer in Israel gegen sich aufgebracht hatte? Vielleicht auch die römische Besatzungsmacht? Oder steckte dahinter eine göttliche Absicht? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Die Evangelien erzählen uns, dass Jesus sehr viele Feinde unter den einflussreichen Gruppen in Israel damals hatte. Auf der einen Seite die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die sich als Hüter des wahren Glaubens in Israel betrachteten. Und sie warfen Jesus vor, sich nicht an das Sabbatgebot zu halten und Gott zu lästern, weil er sich als Gottes Sohn ausgab. Und jeder dieser beiden Vorwürfe hatte nach dem Gesetz des Mose oder war ausreichend, um Jesus zum Tod zu verurteilen. Und dieser Beschluss stand schon ziemlich fest bei ihnen. Schon ziemlich früh fest. Im Johannesevangelium, also schon relativ früh am Anfang des Wirkens von Jesus, lesen wir, darum trachteten die Juden, und wenn Johannes von Juden spricht, dann meint er die Obersten, nicht das ganze Volk, die trachteten noch mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Das war ein todeswürdiges Vergehen. Und dann gab es noch den Hohen Rat in Jerusalem. Er bestand aus 71 Mitgliedern, Priester, jüdische Älteste und Schriftgelehrte. Den Vorsitz führte der Hohe Priester. Und dieser Hohe Rat hatte einen relativ großen Einfluss auf die Rechtsprechung in Israel und eine gewisse Autonomie unter der römischen Herrschaft in Judäa. Und sie waren eifersüchtig darauf bedacht, diese Autonomie zu wahren. Und jeder, der die öffentliche Ordnung, den öffentlichen Frieden stören konnte, wurde vom Hohen Rat als mögliche Gefahr betrachtet. Und solch ein Mensch war auch Jesus für sie. Als er Lazarus vom Tod auferweckte, da versammelten die Hohenpriester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn gewähren, dann werden alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns Tempel und Volk. Das war ihre große Angst, dass dieses kleine Rest an Unabhängigkeit, das sie bewahren konnten unter der römischen Besatzung, ihnen noch genommen wird. Und spätestens nach der Auferweckung von Lazarus stand der Beschluss des Hohen Rates fest, Jesus zu verhaften und ihn an die Römer auszuliefern. Nun musste man das auch vor dem Pilatus begründen, warum Jesus sterben sollte. Und die haben damals behauptet, Jesus sagt, er sei der König von Israel und damit rebelliert er gegen den Kaiser. Aus der juristischen Perspektive waren es also religiöse und politische Gründe, die zur Verurteilung und Kreuzigung von Jesus geführt haben. Aber Jesus öffnet uns die Augen für eine ganz andere Perspektive auf seinen Tod. Nämlich die, dass hinter diesem Tod am Kreuz der Ratschluss Gottes stand. Es waren nicht nur Menschen, die das sich ausgedacht und vollstreckt haben, sondern dahinter stand ein Ratschluss von Gott, das von Ewigkeit her gefasst wurde. Jesus war in diesen Ratschluss eingeweiht. Er wusste von vornherein Bescheid und er hat das sehr oft seinen Jüngern verkündigt, angekündigt, damit sie von den Ereignissen der Karwoche nicht überrumpelt werden. Die Evangelien berichten uns mindestens von 3 verschiedenen Gelegenheiten, wo Jesus von diesem bevorstehenden Tod sprach. Ich zitiere ein Wort aus dem Lukas-Evangelium. Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geiseln und töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Also er hat das ziemlich detailliert den Jüngern erklärt, was auf ihn zukommt. Jesus sieht sein Leiden und seinen Tod als Erfüllung prophetischer Worte aus der Heiligen Schrift. Vom Heiligen Geist erfüllt haben Propheten das Geschehen von Golgatha schon viel früher geschaut, bevor es tatsächlich dann passierte. Und im Gegensatz zu der vorherrschenden Meinung damals über den Messias als mächtigen Herrscher, sahen diese Propheten in ihm den leidenden Gottesknecht, der sein Leben für die Menschen opfert, um sie zu retten. Aber selbst die Jünger von Jesus konnten und wollten das nicht begreifen. Die meisten von uns kennen ja diese Geschichte von den 2 Jüngern von Emmaus, die nach der Kreuzigung von Jesus unterwegs waren von Jerusalem in ihr Heimatdorf. Und unterwegs tauschen sie ihre Erinnerung über die Zeit mit Jesus aus. Sie sind vollkommen niedergeschlagen. In ihren Augen war alles schiefgelaufen. Die Hoffnung, die sie in Jesus als den Messias gesetzt hatten, war mit seinem Tod geplatzt. Und dann plötzlich gesellt sich zu ihnen der auferstandene Jesus. Sie erkennen ihn aber nicht. Da hört sich das eine Weile an, was sie gegenseitig sich erzählen und klagen. Und dann redet er endlich zu ihnen und sagt: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Also er hat eine richtige Bibelarbeit mit ihnen gemacht. All die Stellen herausgesucht, die vom Leiden des Messias erzählen und ihnen das erklärt. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden? Hinter dem Tod von Jesus steht ein göttliches Muss, das an vielen Stellen in der Heiligen Schrift auch so bezeugt ist. Jesus ist diesen schweren Weg aus Liebe zu uns und im Gehorsam gegenüber seinem himmlischen Vater gegangen. Und dieser Gehorsam ist ihm nicht leicht gefallen. 3-mal betet er im Garten Gethsemane: Mein Vater, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Bleibt noch die Frage zu klären nach dem Sinn von Jesu Leiden und Tod. Die Bibel verwendet dafür verschiedene Begriffe: Rechtfertigung, Erlösung, Vergebung, Versöhnung, Sühne. Das wird jetzt zu viel Zeit in Anspruch nehmen, das alles zu erklären. Ich möchte das vielleicht in einem einfachen Satz zusammenfassen. Jesus hat sein Leben am Kreuz hingegeben, um unsere Beziehung zu Gott, die durch die Sünde zerrüttet war, zu heilen. Und gerade an diesem Punkt entzündet sich der Widerspruch. Viele Christen, Theologen und auch Laien wehren sich heute gegen den Gedanken, dass Jesus unsere Schuld am Kreuz gesühnt hat. Sie sagen, das sei ein Ausdruck von einer überholten Opfertheologie. an einen Gott, der den Tod eines Menschen als Sühne für die Schuld anderer wollen und können sie nicht glauben. Sie sagen, wenn Gott von uns erwartet, dass wir ohne Vorbedingung einander vergeben, dann müsste er das doch auch selber tun. Warum verlangt er, dass ein Mensch für uns stirbt, um uns vergeben zu können? Die Kritik richtet sich besonders gegen die Lehre, dass Jesus habe sterben müssen, um Gottes Zorn zu besänftigen und ihm Genugtuung zu verschaffen. Eine Lehre, die übrigens an keiner Stelle in dieser Form so in der Bibel zu finden ist. Dass Jesus Gott besänftigen musste, Gottes Zorn besänftigen musste. Ich erinnere mich an eine Gesprächsrunde in der Evangelischen Akademie in Birkach, vielleicht ist sie euch ein Begriff. Da werden dort unter anderem auch Seminare gehalten für angehende Pfarrer. Und da gab es vor ein paar Jahren eine Gesprächsrunde, das war in der Karwoche, und das Thema, es ging um den Sinn des Leidens und Sterbens von Jesus. Ich war damals etwas mutig, ergriff das Wort und zitierte eine Stelle aus dem Propheten Jesaja, die auf das Tod von Jesus hinweist. Er ist um unser Missetat willen verwundet und um unser Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ganz klares Zeugnis vom Tod Jesu am Kreuz und von der Bedeutung, von dem Sinn dieses Sterbens. Und ich war damals naiv genug zu glauben, das sei noch Konsens unter den Christen, war dann völlig überrascht, als viele Leute dann entrüstet waren und mich angegriffen haben wegen dieser Äußerung. Und der Pfarrer, der diese Gesprächsrunde moderierte, sagte mir, ich möchte nicht, dass jemand die Strafe für meine Sünden auf sich nimmt. Ich will selber vor Gott dafür gerade stehen. Ich dachte bei mir ganz schön mutig, wenn jemand meint, vor dem heiligen Gott so treten zu können und sich auf seine guten Taten zu verlassen. Ich finde es auch traurig, dass viele Christen oder viele, die sich Christen nennen, das Angebot der Vergebung ablehnen. Gott zwingt uns nicht, dieses Geschenk anzunehmen. Ich bin jedenfalls froh, dass meine Sünden mir in Jesus vergeben wurden und dass ich mich nicht auf meine guten Taten verlassen muss, wenn ich vor Gott trete. Diese Kritik am Opfertod Jesu übersieht einen entscheidenden Punkt. Nicht wir Menschen sind es, die Gott ein Opfer bringen, um seinen Zorn zu besänftigen. Sondern in Jesus Christus gibt Gott sich selbst hin, um die Menschen mit sich zu versöhnen. Paulus schreibt, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Gott selber ergreift die Initiative zur Versöhnung. Er liefert sich der Feindschaft und der Hass der Menschen aus. Er stellt sich am Kreuz unter die Schuld und das Elend der Menschen und überwindet sie durch seine Liebe. Sein Motiv ist nicht die eigene Genugtuung für seinen Zorn, nicht die Vergeltung für die Schuld der Menschen, die er an einem Opfer ausübt, sondern Vergebung und Versöhnung. Der Tod Jesu am Kreuz war die einzige Möglichkeit, die Liebe Gottes und seine Forderung nach Gerechtigkeit miteinander zu versöhnen. Gott lässt die Sünde der Menschen und all das Unrecht, das damit verbunden ist, nicht ungesühnt. Aber er sagt, ich nehme die Strafe auf mich selbst. so mündet seine Gerechtigkeit in unermessliche Liebe, die uns frei macht von Unrecht und Schuld. Mit diesem Freispruch haben wir auch das größte Geschenk aller Zeiten bekommen. Wir können ohne Angst vor Gott als unseren Vater treten, weil wir wissen, dass wir mit ihm versöhnt sind. Und das ist das, was wir nachher im Abendmahl feiern. Wir wollen dann daran denken, mit einem Dank in unseren Herzen, mit einem Lob auf den Lippen. Amen.